Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max, Tobias und Henry.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brending und heute das erste Mal seit langer Zeit mal wieder in eurem liebsten Dreiergespann unterwegs. Zum einen die gewohnte Personalie, Tobias Weil.
Ja, irgendwer muss ja hier was liefern, hallo.
Absolut, Leistungsträger dieses Podcasts. Und endlich mal wieder dabei, aus dem wohlverdienten Urlaub natürlich, der geschätzte Kollege Henry Wohlfahrt.
Ja, freut mich, endlich mal wieder am Start zu sein. Ich habe ja schon gehört, viele haben sich schon gewünscht, dass ich mal wieder dabei bin. Deswegen dachte ich mir, okay.
Hast du das gehört?
Ich weiß nicht, habe ich auf Twitter schon ein, zweimal gelesen, so, wo ist Henry?
Und dann ich mir,
Aber Henry, wo erreiche ich denn gerade?
Also. Markus, in der gewohnten Keminate.
Ja.
Ja, Henry aus der Keminate. Und wir sprechen natürlich heute über das Spiel der Seahawks gegen die 49ers. Ein bisschen spät vielleicht, war ja ein Thursday Night Game, aber wir brauchten einfach auch mal so ein bisschen Abstand, sonst wäre das hier in so sinnloses Gerente ausgeartet. Das kann ja keiner von uns und auch von euch Zuhörern wollen. Darum dachten wir uns, einfach mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen. Nein, letztendlich waren es einfach nur zeitliche Probleme, beziehungsweise wir haben es nicht geschafft, uns irgendwie auf einen Termin zu einigen. Aber jetzt haben wir es dann doch noch hinbekommen. Und da gibt es ja doch einiges, worüber man sprechen kann. Die Seahawks sind innerhalb von 11 Tagen von einem 3-0-Rekord auf einen 3-3-Rekord gefallen. Und das drösen wir natürlich gleich für euch auf. Aber davor gibt es natürlich hier wie immer kurz und kompakt unsere Seahawks-News.
Frisch aus dem Locker-Room, unsere Seahawks-News.
Einige Verletzungs-News können wir hier mittlerweile anbieten. Einer der wenigen Vorteile, dann doch etwas später aufzunehmen. Die Sicht ist dann doch manchmal ein bisschen klarer. Die Sicht ist allerdings nicht besonders klar bei Abe Lucas. Für den gibt es nämlich nach wie vor kein Zeitfenster. McDonald hat nur gesagt, dass er gegen die Falcons auf jeden Fall nicht spielen wird. Also haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ich glaube, wir machen uns da jetzt einfach gar keine Hoffnung, sondern lassen uns dann einfach irgendwann in Woche 17 überraschen, wenn er dann doch mal wieder auf dem Feld steht. Die Seahawks haben mittlerweile allerdings den alten Bekannten Jason Peters, den Tackle verpflichtet. Der sitzt aktuell auf dem Practice Squad. Wenn man sich die aktuelle Tackle-Leistung auf Right Tackle anschaut, kann es aber sehr gut sein, dass der dann eben aktiviert wird und möglicherweise tatsächlich dann den Spot von Stone Forsythe einnimmt. Können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Eine gute Nachricht: Mike McDonald ist optimistisch, dass Rookie Defensive Tackle Byron Murphy gegen die Falcons spielen kann. Für die beiden Cornerbacks Trey Brown und Artie Burns, die beide im Spiel gegen die 49ers irgendwann raus mussten, gibt es allerdings noch keine Updates. Also die Cornerback-Gruppe auf jeden Fall nach wie vor schwer gebeutelt, nachdem Rick Woolen schon von vornherein nicht für das Spiel zur Verfügung stand. Aber auch da gibt es, glaube ich, noch keine News. Also da müssen wir mal schauen, wer denn dann tatsächlich jetzt im kommenden Spiel auf Cornerback starten wird. Ja, so viel zu den News, beziehungsweise den Verletzungsnachrichten, viel mehr ist es ja nicht. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum wichtigsten Punkt heute, zum Rückblick auf das Spiel des Seahawks gegen die 49ers.
Let's talk Turkey, der Rückblick.
Ja, am Ende hieß es 24-36 im Thursday Night Game. Die Seahawks waren immer mal wieder ein bisschen näher dran, wurden dann aber doch wieder auf Abstand gehalten durch zum Teil wirklich ärgerliche Fehler und komische Entscheidungen. Und das war alles ein bisschen sloppy. Vielleicht einmal ganz, ganz allgemein gesprochen. Tobi, bei dir ist es jetzt noch am frischesten. Du hast das Spiel ja nachgeschaut, im Gegensatz zu den richtigen Fans, Henry und mir, die es natürlich dann live im Fernsehen geschaut haben.
Ich hab's ja zweimal geschaut.
Also. Ja, ja. erzähl mal, was hat gefallen, was hat nicht gefallen? Was ist so deine allgemeine Einschätzung?
Dadurch, dass ich es jetzt gestern erst nochmal geschaut habe, fällt mir es eigentlich relativ schwer, jetzt einen allgemeinen Einblick zu geben. Also, wie soll ich anfangen? Auf der defensiven Seite fand ich es jetzt im Nachgang betrachtet, und vielleicht auch dann ohne die Emotionen, die man im Spiel hat, nicht so schlimm, wie man es vielleicht vermuten konnte. Ich finde, das sind so ein paar Abstimmungsprobleme, so ein paar kleinere Fehler oder Unsauberkeiten, die man auch aus meiner Sicht relativ einfach abstellen kann. Das können wir dann im späteren Verlauf mal genauer irgendwie einordnen. Deswegen, also die defensive Seite des Balls, trotz 36 Punkten, muss man ja dazu sagen, fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Man hat teilweise auch Druck bekommen, wenn auch nicht genug. Man muss aber leider auch sagen, dass Purdy, dieses kleine Wiesel, sich da wirklich gut rausbefreit hat immer wieder. Also gibt man ja vielleicht nicht ganz so gerne zu als Seahawks-Fan, aber ja, das hat er schon, also wie er Pocket gemanagt hat, war schon gar nicht so schlecht. In der Offensive, ja, wenn du über 50 Mal passen musst als Quarterback, das ist nicht immer ein gutes Zeichen und das war es auch diesmal wieder nicht. Dazu haben wir massiv viele Spieler, die enorm viele Targets hatten, aber davon nur die Hälfte oder weniger gefangen haben, was natürlich ein Riesenproblem ist. Das kommt natürlich, ja, wie soll es anders sein, durch eigentlich Trauerdruck auf den Quarterback, den man auch dieses Spiel wieder hatte. Ja, Bosa hatte irgendwie, ich glaube, ganz schön viel Spaß in unserem Backfield und wir hatten keine wirklichen Antworten darüber und trotzdem hat man noch den einen oder anderen ja, guten Wurf von Gino sehen können, aber das ist halt offensiv einfach zu wenig und neben dem schlechten Pass-Blocking ist auch das Run-Blocking für mich mittlerweile ein ziemliches Problem, weil so die guten Plays, die man eigentlich gesehen hat, waren eigentlich Einzelleistungen durch Walker. Wenn er dann wie immer so seine Cutback-Lane irgendwie sucht und findet und dadurch dann irgendwie was macht. Man hat aber auch beim Screen-Blocking ein paar Plays gesehen. Ich meine, gut, das eine Play war auch von Warner echt gut gespielt, aber wenn man sich diesen Screenshot, der ging ja auch durch Twitter, ansieht, in was für einer, also wie man als Line quasi wie man steht, wie man positioniert ist, wo der Ball ist und der Ballträger. Es ist eigentlich perfekt und man kriegt dabei Dritter und zwei oder drei war das, nicht das First Down. Also sind halt so Sachen, ja, das ist dann wahrscheinlich auch einfach fehlendes Talent, muss man ganz einfach so sagen. Aber ich bin jetzt nicht so in der Fraktion, dass ich jetzt denke, weil man das Spiel gegen die Fortinners verloren hat, dass man ja jetzt irgendwie komplett die Bruchlandung hatte. Ich fand, die Fortinners waren durch die ganzen Ausfälle auch vielleicht jetzt verwundbarer, als es vielleicht die letzten Jahre war. Und wenn, hätte man vielleicht jetzt dieses Mal oder vielleicht im Rückspiel was mitnehmen können. Aber ich fand, zumindest zu dem, was ich so gelesen habe, von unter anderem ja auch euch, ist nicht so schlimm, wenn ich es dann nochmal ganz in Ruhe betrachtet habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich glaube, der Unterschied ist natürlich, dass wenn du es im Nachhinein nochmal schaust, dann weißt du ja, wie es ausgegangen ist und kannst dich nochmal ein bisschen detaillierter auf einzelne Positionen oder auf einzelne Leistungen konzentrieren. Wenn man es live guckt und ne, der Ausgang noch nicht ganz klar ist und man irgendwie noch hofft, dass da ein Sieg drin sein kann, dann ärgert man sich natürlich dreimal so viel über einzelne schwache Leistungen. Insbesondere, ja, du hattest diesen Screen angesprochen. Da war Anthony Bradford ja auch mal wieder ein Hauptakteur. Insgesamt ist das auch jemand, der einiges an Shit-Talk abkriegt auf Social Media. Also gibt dann auch so Screenshots, wo er einfach irgendwie so blöd in der Gegend rumsteht und alle um ihn herum versuchen, irgendwie zu blocken. Und er weiß nicht so recht, wem er da gerade zugeordnet ist. Das ist natürlich dann ein blöder Ausschnitt in dem Moment. Aber ja, dieser Mann ist für meine Begriffe kein NFL-Starter. Aber gut, da haben wir auch schon häufiger drüber geschnackt. Vielleicht bevor wir jetzt zu detailliert reingehen, Henry, von dir noch einmal. Tobis Einschätzung ja doch jetzt etwas besser als erwartet. Also als er es erwartet hat, nicht als wir es erwartet haben, weil ja, es ist halt mittlerweile bekannt als der Podcast-Apologet.
Ja, ja.
Henry, wie sieht's bei dir aus?
Ich sehe es ein bisschen negativer, würde ich sagen. Also viele Niners-Fans, die waren ja während dem Spiel, obwohl es zwischenzeitlich ja 23-3 stand, ziemlich nervös, dass es dann doch noch kippen kann, weil die Niners ja in den letzten paar Wochen die ein oder andere Führung noch verspielt haben. Aber es hat sich für mich persönlich nie so wirklich angefühlt, als würden wir wirklich jetzt rankommen, auch wenn wir auch einmal die Chance dazu hatten, zumindest auszugleichen. Muss ich sagen, dass die Niners eigentlich das Spiel ziemlich dominiert haben. Man sieht zum Beispiel auch die Niners 7,9 Yards pro Play gegenüber 4,9 Yards pro Play der Seahawks. Ist eigentlich schon eine relativ klare Angelegenheit, finde ich. Und dazu eines der schwächsten Spiele von Geno Smith aus meiner Sicht dieser Saison. Und muss man dann vielleicht ehrlich auch sagen, dass die Seahawks als Team dann wenig Spielraum für Fehler haben, wenn Geno Smith mal nicht perfekt performt. Demgegenüber Brock Purdy mit einem, wie Tobi schon gesagt hatte, eigentlich fast fehlerlos im Spiel, ist dann eigentlich schon das Rezept für eine relativ klare Niederlage. Und ich habe mir jetzt auch mal den Win-Probability-Chart angeguckt, das ist eigentlich über das ganze Spiel hinweg eigentlich nicht knapp gewesen und die Niners hätten das eigentlich auch schon viel früher zumachen müssen. Die haben eigentlich zu wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht, aus ihren guten Field-Position, die sie dann teilweise auch aus, ja, dämlichen Turnovers der Seahawks gemacht haben. Also ich habe es, glaube ich, auch dann irgendwie zur Halbzeit schon getwittert gehabt mal oder Mitte des dritten Viertels dann. Normalerweise hätte das niemals so knapp sein dürfen zu dem jeweiligen Zeitpunkt des Spiels. Also dass die Seahawks überhaupt noch die Chance hatten, da, ich glaube, dann Mitte des vierten Viertels mit dem einen Drive, wo dann Chino die Interception wirft, als Metcalf da die Route ein bisschen komisch läuft, das war dann so die spielentscheidende, der spielentscheidende Pick, aber dass man da überhaupt die Chance hatte, da ranzukommen, das hätte eigentlich gar nicht so passieren dürfen, meiner Sicht, weil ich finde schon, dass die Niners das bessere Team waren und das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil Tobi hat es auch schon gesagt, eigentlich ist es so mit das verwundbarste 49ers-Team der letzten Jahre, finde ich.
Nur damit man mich da nicht falsch versteht, also die Niederlage ist natürlich hoch verdient, ne? Also es ist nicht so, dass ich denke, dass die 49ers mit dem blauen Auge davongekommen sind, sondern dass die Seahawks das auch sehr deutlich verloren haben. Aber ich finde die Art der Fehler, die gemacht wurden, das, also wie gesagt, das eine ist der Dauerdruck, das andere ist aber auch, wir können es ja gleich dann im Detail aufdröseln, die Interception, die Special Teams Fehler und so weiter. Das sind dann einfach so Sachen, wenn man einfach da saubereren Football spielen würde, dann wäre man vielleicht ein bisschen mehr an Schlagweite gewesen, als man es jetzt am Ende war. Und das ist ja auch das, was jetzt die letzten Wochen eigentlich sich durchzieht. Ne? Und das ist halt das, was ich denke, zumindest das, was ich jetzt so gesehen habe, das könnte man noch, das kann man fixen, auch mit dem bestehenden Roster aktuell.
Ja. Ja, genau. Das sind dann eben so Situationen, die dann beim Live-Gucken dreimal schlimmer sind, weil in dem Moment denkst du dir, okay, jetzt müssen die Seahawks irgendwie zurückkommen und dann wird da der Punt gefummelt oder der Kickoff und in dem Moment fällt dann so viel in einem zusammen, ne? So viele Hoffnungen jetzt irgendwie auf den nächsten Drive. Da wirst du einfach dermaßen sauer und tweetest da irgendwie was. Das ja ist dann vielleicht im Nachhinein nicht ganz nachvollziehbar, aber in dem Moment hat man es auf jeden Fall gefühlt. Aber ja, gut, ich würde sagen, wir gehen mal wie immer so ein bisschen chronologisch durch die Positionsgruppen, fangen an in der Offense beim Quarterback. Und ja, Gino, Tobi, das ist erwähnt, musste schon wieder über 50 Mal den Ball werfen. 30 von 52 Bällen hat er angebracht, wieder über 300 Yards geworfen, ein Touchdown, zwei Interceptions. Für den einen sind wir uns, glaube ich, einigermaßen einig, konnte er nicht wirklich was, oder zumindest liegt die Hauptschuld da bei Metcalf, der die Route ja, sehr passiv läuft, also der es zulässt, dass der Cornerback da sich vor ihn schiebt und bei diesem Inbreaker dann einfach die ganze Zeit die Möglichkeit hat, die gute Sicht auf den Ball hat und Metcalf wird irgendwie immer weiter nach außen gedrängt. Das war komisch, weiß ich auch nicht, was da das
also Problem war. Ich habe da so ein paar Leute auf Twitter gesehen, die irgendwie geschrieben haben, dass es vielleicht so eine Option-Route ist, also wenn es gegen Single High geht, dass er die Route dann tief läuft, anstatt dass er sie quasi nach innen bricht und dass das dann vielleicht eine Miscommunication war zwischen Metcalf und Gino, aber ich glaube, das können nur die beiden beantworten, beziehungsweise die Coaches, weil es war schon komisch, wie Metcalf dann die Route nicht richtig konsequent weiterläuft und dann dem Cornerback die Chance gibt, quasi das Play zu machen und die Route zu jumpen quasi.
Ich glaube, dass es eine Dig Route war, die er dann irgendwie im Freestyle-Mode tief laufen wollte. Eigentlich läufst du die, also Standard-Route wäre da 6 Yards, dann machst du quasi einen Post-Cut, läufst dann 2-3 Yards weiter und dann wirst du wieder parallel zur Line of Scrimmage. Und das wäre eigentlich, ich glaube, das war auch die Route, mit der Gino da gerechnet hat. Mhm. Und die hat Metcalf dann ja irgendwie, entweder wollte da ein Fade rauslaufen oder ist da halbherzig gelaufen und deswegen konnte der Verteidiger die so undercutten. Weil ich denke mir auch, also ich finde auch, Metcalf ist auch am Ende der Route ziemlich langsam geworden und ich bin mir eigentlich fast sicher, dass er den Verteidiger einfach im Footrace sonst auch geschlagen hätte. Also, aber er lässt es halt voll zu, dass er vor ihm kommt und dann auch nicht mal mit richtig Speed und Gino auf einen anderen Spot wartet. Ne?
Ja. Ja, absolut. Das war ja die zweite Interception. Die erste, die er geworfen hat, war einfach, ja, so ein bisschen bisschen wild einfach überworfen. Lockett an der Stelle passiert Gino eigentlich selten so merkwürdige Plays.
Da hat er aber auch so ein bisschen Druck gehabt von Bosa, glaube ich.
Ja gut, klar, der hatte das ganze Spiel über Druck von Bosa. Also da kommen wir später auch nochmal zu, wie viel Druck er da von Bosa hatte. Ja. Aber trotzdem, war der ein bisschen schlecht geworfen. Sind wir von Gino einfach nicht gewohnt. So darum fällt es dann halt auf.
Aber insgesamt auch muss man schwerer Wurf, ne? Also ich wundere mich sowieso, dass er den Ball genommen hat, dass der den Wurf genommen hat, weil da waren ja zwei Verteidiger drumrum und in seinen besten Tagen macht er den Wurf zwar auch, aber ist halt trotzdem ein sauschwerer Wurf, ne?
Ja. Ich glaube insgesamt, ich meine, wir drei hier sind glaube ich, Gino gegenüber sehr positiv gestimmt. Gerade auf Social Media wird es aber gerade auch wieder mehr, dass die Leute sich über Gino beschweren. Und ich versuche es irgendwie so ein bisschen zu verstehen, weil wenn ich mir die letzten Spiele anschaue, kann ich es eigentlich nicht so richtig verstehen. Also ich denke mal, auf der einen Seite ist es hauptsächlich, dass sich die Leute einfach dann seine Stats angucken und zwar nicht irgendwelche Advanced Stats, sondern die gucken dann auf Touchdown-Interception-Ratio. So, da ist Gino jetzt mittlerweile glaube ich, sogar negativ unterwegs, jetzt mit dem einen Touchdown und zwei Picks. Und dass sie sich das einfach angucken und sehen, okay, die Seahawks haben jetzt drei Spiele verloren. Gino war irgendwie in den entscheidenden Momenten dann nicht klatsch genug oder hat die Seahawks nicht zurückgeführt. Und darum ist Gino jetzt schlecht und wir brauchen unbedingt irgendwie einen neuen Quarterback. Das Ganze wird dann noch befeuert. Gab irgendwie von RAN jetzt irgendwie so einen komischen Artikel von einem Praktikanten, der da oder so ein Werkstudent oder keine Ahnung, der da irgendwie drei Stats gelesen hat und daraus dann einen Artikel geschrieben hat, der irgendwie vorne und hinten nicht wirklich sinnvoll war. Aber klar, sowas klickt sich natürlich super. Viele Leute lesen das, weil RAN ja immer noch eine gewisse Reichweite hat. Und auch auf Instagram, es ist sowieso ganz schlimm, Instagram-Kommentare, aber was da für Leute kommentieren und wirklich so, ja, auch nach Seahawks Siegen zum Teil, ja, lief ja ganz gut, aber mit dem Quarterback wird das nichts aus den und den Gründen. Also da ist nach wie vor eine riesige Skepsis bei, ich sag mal, Casual oder Fans, die so ein bisschen, ne, soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber die ein bisschen mehr casual eben auf diese Spiele gucken. Wie kriegt man die oder kriegt man die überhaupt irgendwie überzeugt? Müssen wir die überzeugt kriegen? Weil ich finde das so schade. Wir haben ja wirklich mit Gino viel mehr, als wir jemals hätten erhoffen können. Ich meine, das war ein gescheiterter NFL-Spieler, der irgendwie von Team zu Team gehüpft ist als Backup. Und bei den Seahawks ist der so aufgeblüht. Und dann gibt es aber trotzdem Leute, die das so überhaupt nicht zu schätzen wissen. Gerade jetzt auch im Spiel gegen die Niners, in der direkten Gegenüberstellung mit Brock Purdy. Auch die ganzen Niners-Fans, die da wieder aus ihren Löchern gekrochen kamen und Purdy da drei Stufen über Gino gehoben haben. Was habt ihr irgendwie eine Lösung in Anführungszeichen oder eine Idee? Wie kriegt man die Leute von Gino überzeugt?
Ist ja die Frage, wollen wir das, ne? Also,
ja, das meinte ich auch, aber ja,
weil das ist halt immer so.
Seahawks intern wäre es doch ganz schön, oder?
Ja, ich finde es halt einfach zunehmend auch anstrengend, weil, ja, ich, keine Ahnung, also. Banales Beispiel ist, ich wurde dann am Freitagmorgen vom Kollegen gefragt, irgendwie, der hat einfach nur die Highlights geguckt, der ist gar kein Seahawks-Fan, ne? Der hat einfach nur das Spiel geguckt und meint dann so, ja, was ist denn mit Gino? Sagst du, ist er denn die Lösung? Ich sag so, er ist also sicherlich nicht das Problem. Er hat halt anscheinend anhand der Highlights dann irgendwie so gesehen, ja, war ja irgendwie schon wieder schwach, also keine Ahnung. Ja. Manchmal sind es vielleicht einfach so Eindrücke, die dann in solchen Highlights nochmal irgendwie bekommst oder so. Und ich weiß nicht, also ich frage mich halt immer, was dann gewollt wird. Also die müssen ja irgendwie, also
erst, ja, weiß ich nicht, so Highlight-Spiele genau, wahrscheinlich.
Erst hieß es also, ne? Immer, wir brauchen, dann schmeiß jetzt mal Lock rein, hieß es letztes Jahr. Jetzt hat aber noch keiner nach Howell geschrien, das weiß ich nicht.
Doch.
Auch schon?
Das war auch witzig. Hat Lars, glaube ich, Lars, für die Zuhörer, Lars Riedenklau vom Niner Empire Germany war ja auch schon mal zu Gast. Der hat irgendwie von Facebook so ein Screenshot rausgekramt, wo Leute dann irgendwie gefordert haben, man müsse doch Howell in der ersten Hälfte spielen lassen. Gino dann nur in der zweiten, weil Gino irgendwie in der zweiten dann ja besser wird als in der ersten Halbzeit. Keine Ahnung.
Ja, und dann.
Aber Howell wäre dann ja jemand für die erste und dann wären die Seahawks auch ein Kandidat für den Super Bowl.
Außer das war aber da hätten sie sich ja mal Sam Howell in der ersten Halbzeit in der letzten Saison anschauen können.
Ja.
Ja, das ist halt, dann schreibt man irgendwie nach irgendwelchen Backups, die so sehr ich Locke mochte zum Beispiel, und er hat ja auch das Spiel gegen die Eagles zum Beispiel dann spektakulär gewonnen, wobei davor auch drei, vier nichts passiert ist. Aber dann, ich weiß ja nicht, wie sie sich das vorstellen. Also die Hälfte der Liga ist auf der Suche nach Quarterbacks gefühlt, jedes Jahr, immer wieder. Weil dann halten sie an irgendwelchen Leuten fest, die vielleicht dann doch nur Mittelmaß sind oder so. Und ich denke, mit Gino hat man halt oberen Durchschnitt. Und wenn man jetzt, ich mach's eigentlich sehr ungern, aber wenn man jetzt in der Diskussion mit meinem Kumpel habe ich da einfach ihm die Einschätzung von Adrian Franke geschickt in einem Quarterback-Ranking, was er ja vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, weil das für mich 1:1 eigentlich genau das ist, wie ich den sehe. Und der hat ihn ja auf Platz 6, glaube ich, gerankt.
Mhm.
Ja, also da frage ich mich, was will man mehr? Also Mahomes werden wir wahrscheinlich nicht bekommen. Und ich denke, ja,
und Gino spielt aktuell besser als Mahomes. Ja, also
das kann man natürlich auch noch streiten, ne? Also ich denke, ich weiß halt, ich frage mich dann halt auch mal, liegt halt vielleicht an seinem Status. Wie wird er seinen Status als ewiger Reservist nicht los, obwohl er jetzt halt 2,5 Jahre eigentlich schon ganz gut spielt, bis sehr gut? Oder ja, muss er halt einen hohen Dwarf-Status haben bei uns? Oder ist er das Alter? Ist er der, braucht er erstmal die finanzielle Anerkennung? Ich weiß das nicht. Wir können froh sein, dass wir einen Quarterback mit der Leistung zu den Konditionen haben, aus meiner Sicht.
Und man muss sich auch die Umstände mal angucken. Also das ist ja, ne, kein Laufspiel oder zumindest kein funktionierendes regelmäßiges, konstantes Laufspiel. Ne, klar, immer mal wieder so ein paar Highlight-Plays, alles gut, aber nichts, was den Quarterback irgendwie entlastet. Dann wahrscheinlich eine der 3, 4 schlechtesten Offensive Lines dieser ganzen Liga. Und dann guck dir an, was Gino da teilweise für Bälle rausfeuert, wie der sich in der Pocket bewegt, wie er den Defendern da irgendwie entkommt. Also, ne, stell mal einen Brock Purdy in die Situation, in der sich Gino gerade befindet. Der wird wahrscheinlich überhaupt nichts zustande bekommen. So, das ist so, das sehen die Leute alle nicht. Die gucken sich dann die Stats an und sehen, ach, guck mal hier, Caleb Williams gestern gegen die Jaguars, aber hier 3 Touchdown-Pässe geworfen. Warum macht Gino das denn nicht? So, der hat ja nur 1 und 2 Interceptions. Also schlecht.
Ja, ja. Also ich erkläre es mir auch so, dass Leute, also dass es zumindest bei vielen Fans so eine Diskrepanz gibt zwischen dem Prozess des Quarterback-Plays von Geno Smith und der Effizienz der gesamten Offense, wo aber unter den Tisch fällt, was wirklich die Umstände bei Geno Smith sind, die halt wesentlich schlechter sind wie bei den meisten anderen Quarterbacks, die wirklich da ganz oben gerankt sind, die dann aber auch noch bessere Zahlen liefern als Geno Smith aufgrund der besseren Umstände, würde ich sagen, weil wenn man sich die ganzen so Filmgurus irgendwie anschaut, Robert Mays, Quarterback, Derek Klaassen, Adrian Franke, you name it, die haben den alle höher als irgendwie der Average. Es hört sich wieder ein bisschen abgehoben haben, aber der Durchschnittsfan, sage ich jetzt mal.
Es ist schon der Konsens irgendwo, ne? Also wenn man das
ja als der Nicht-Experten-Konsens, ja, sagen wir mal so.
Viele haben ja zum Beispiel auch Jared Goff höher, weil er zum Beispiel bessere Zahlen abliefert als zum Beispiel Geno Smith. Und
ja,
ich schaue mir dann halt aber eher den Prozess des Quarterback-Spiels an und was genau die Umstände sind. Und da komme ich dann aber zu einem anderen Ergebnis und bin dann eher.
Allein gestern das Spiel Cowboys gegen Lions.
Ja.
Wenn du mich jetzt fragst im Vakuum, möchtest du lieber Jared Goff oder Dak Prescott als Quarterback haben? Ja, aber natürlich Dak Prescott. So, natürlich sah das gestern scheiße aus und Goff hat diese Offense sehr, sehr gut umgesetzt. Aber das macht ihn doch nicht zu dem besseren Quarterback. Also guck dir mal an, was von Prescott verlangt wird. Und ähnlich ist es bei Gino ja auch, was von Gino verlangt wird. So die ganze Offense muss er da auf seinem Rücken tragen. Und Goff ist halt einfach der Lokführer in einer gut geölten Maschine, der irgendwie alles so zum Laufen bringen soll. Und ja, ne, ja, Purdy ist mittlerweile auch ein bisschen mehr. So, das muss man, glaube ich, mittlerweile auch einsehen, dass Purdy nicht der einfache, ja, Game Manager ist. Der hat sich schon auch weiterentwickelt. Aber das ist trotzdem immer noch ein Bruchteil von dem, was von Purdy verlangt wird, ist immer noch ein Bruchteil von dem, was Gino jede Woche da leisten muss. Und
das ist der Punkt.
Ein bisschen, ja, mehr Respekt irgendwie. Ne? Put some respect on his name. Einfach, das ist, ja, tut immer weh, so Kommentare zu
nennen. Er spielt halt wirklich auf einem viel höheren Schwierigkeitsgrad als viele andere, ja, Quarterbacks in der NFL. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die meisten Quarterbacks unter diesen Umständen einen viel schlechteren Output produzieren würden als Geno Smith. Und deswegen bin ich auch so hoch nach wie vor bei Geno Smith und bin inzwischen auch an dem Punkt, wo ich sage, man muss ihn eigentlich verlängern. Und ja, das ist eigentlich schon alles,
ich finde das so schade, dass wir, also schade in Anführungszeichen, dass dass wir hier so einer Meinung sind, weil es wäre ja ganz schön, verschiedene Blickwinkel da irgendwie abzubilden und auch, dass sich diejenigen, die irgendwie ein Problem mit Gino haben, so ein bisschen gesehen bzw. gehört fühlen. Aber ja, wir sind da halt leider irgendwie alle so auf einer Linie und können nur hoffen, dass sich die Leute das Ganze mal so ein bisschen genauer angucken, ein bisschen hinter die nackten Zahlen schauen.
Und dann, wenn ich jetzt mal so aufs EPA CPOA Composite Rating zum Beispiel gucke, da sind dann so Spieler, so knapp vor Gino ist eine Position, Kyler Murray, dem bescheinigt ja jetzt wohl jeder momentan eigentlich auch eine ganz gute Saison. CJ Stroud ist 4 Plätze hinter Geno Smith in dem Ranking, was ich irgendwie dann auch ein bisschen absurd finde, weil Stroud ja eigentlich auch eine gute Saison spielt. So, und
die, da kommt der Nerd hier mit seinen Zahlen.
Ja, aber das ist ja, genau Mittelfeld der Liga. Das ist ja ein super Beispiel, CJ Stroud, ja. Das ist ein super Beispiel, weil wenn man sich das Tape von CJ Stroud anschaut dieses Jahr, ist es immer noch ein sehr, sehr gutes Quarterback-Play. Vielleicht sogar auf einem besseren Level als Geno Smith, aber die Offense, die hat trotzdem einen schlechten Output aktuell, aus unterschiedlichen Gründen halt.
Na gut, aber die stehen immer in 4-1, ne? Das ist dann, glaube ich, auch nochmal so ein Ding. Also dieses Erfolg gibt recht. Ich glaube, wenn die Seahawks jetzt, weiß ich nicht, gegen die Lions und die Giants gewonnen hätten und jetzt nur gegen die Niners verloren, dann sehe das Ganze wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung auch nochmal ein bisschen anders aus, wenn sie jetzt irgendwie 4-1 stehen würden. Beziehungsweise 5. Aber
ja, ich merke halt immer mehr, dass ich mich solchen Diskussionen, weiß ich nicht, fernhalte oder wenn ich
ja,
dann,
es ist halt auch schade.
Ja, ich lese mir sowas dann durch und ich will jetzt da nicht irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Leuten dann irgendwie so, eigentlich höre ich mir sowas auch immer gerne an oder so. Aber da habe ich halt irgendwie an einem Punkt jetzt nach 2 Saisons Gino komplett plus jetzt die paar Spiele, wo ich so denke so, also ich gucke mir die Spiele an, ich gucke sie mir manchmal auch noch ein zweites Mal an und dann sehe ich das, denke mir so, also viel mehr kannst du vom Quarterback nicht erwarten, auch wenn er jetzt vielleicht nicht das absolute, weiß nicht, George Allen, Mahomes und meinetwegen dann auch Lamar Jackson, würde ich so sagen, sind die Top 3 Quarterbacks in der Liga und darunter kommt er dann irgendwann. So, und
kannst ja nicht von jedem Quarterback Jaden Daniels Play erwarten, ne?
Ja, das ist auch eine Psychose mittlerweile schon hier in diesem Podcast und ja, da werden bald wieder ein paar Wörter bei Twitter gemutet, glaube ich. Aber deswegen, man kann halt viel mehr nicht erwarten und deswegen denke ich dann so, okay, dann sollen die ihre Meinung haben, dann weiß nicht, dann kommt vielleicht in 2 Jahren oder so, wird vielleicht ein Quarterback gedraftet, dann liefert er nicht, dann wird halt auf dem rumgehackt. Also ich weiß halt nicht, wo man hin will.
Das ist bei dir die Weisheit des Alters, Tobi, die setzt bei mir dann vielleicht erst in 3-4 Jahren ein. Aber noch ist es so, ich lese irgendwelche Instagram-Kommentare und ich werde in dem Moment so sauer, dass Leute so eine Scheiße schreiben können. Also wirklich so
Max,
das komplette Gegenteil von dem, was tatsächlich wahr ist. Also ja, ne, Walker war ja hier wieder der Dreh- und Angelpunkt, aber mit dem Quarterback wird das ja nichts. Und ich gucke mir das an, denke mir so, Alter, guckst du die Spiele? Und dann schreibt man irgendwie einen Kommentar und wird dann aber mit so geballter Blödheit da zurückgehatet. Und oh Gott, ja.
Ja, also ich sag mal so, den Prozess des Alterns, da nehme ich dich gerne mit und gib dir vielleicht schon mal vorab schon mal ein paar Nuggets, wie man das vielleicht dann anders handelt später. Und ich glaube, es gibt momentan auch weitaus schlimmere Dinge, wo Leute genau mit dem gleichen Herangehensweise dann eher in politischer Richtung und so weiter solche Nachrichten glauben oder ihre Wahrheiten dann irgendwie in die Welt tragen. Also da muss man ja.
Es ist auch, nicht Goethe.
Ja, der ist immer noch ein ganz kleines Problem, der Typ. wenn man so mitbekommt, so vor allem auch auf Twitter, ist er mittlerweile auch, muss man leider sagen, wenn viele von euch da nicht wären, wäre das letzte Drecksmedium, was man auch wirklich meiden sollte. Wenn man da lesen muss, was da für eine Scheiße passiert jetzt in Amerika oder hier oder was auch immer, also was da so gepostet wird. Naja, da kann ich diese paar Ahnungslosen, sage ich jetzt mal, die dann so Gino über Gino herziehen, die kann ich dann auch gut verkraften, glaube ich.
Ja. Na gut. Aber schön, dass wir uns da trotzdem einig sind. Schauen wir auf die Wide Receiver. Wir haben eben schon ein bisschen über Metcalf gesprochen, beziehungsweise seine Mitschuld an der Geno-Interception. Insgesamt war das ein eher erfolgloser Tag. 11 Targets, also alle Fantasy-Owner von Metcalf sollten nicht verzagen. Die Targets kommen, also werden die
trotzdem gewonnen. Also.
bald folgen, so. war das die Liga, in der du da 70 Punkte genug gemacht hast?
Nee, das war diese, wo ich den Tabellenführer geschlagen habe. GSH Member Dynasty. Naja, ich gucke aber nochmal, ob ich hier. Ach, in dem Team habe ich den auch noch, wo ich die. Dann geht er mit 18 Punkten.
oh Mann. Aber genau, 11 Targets, also Metcalf wird gesucht. Ich fand am Anfang sogar ein bisschen zu sehr. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Variation gewünscht. Ich glaube, das war dann auch ein bisschen erzwungen. Gerade weil die Niners, wir hatten es in der Preview, hatte ich das mit Simon besprochen, weil die Niners auch eine ziemliche Schwäche gegen Slot Receiver hatten. Also ich hätte mir schon etwas früher eine Einbindung von JSN, eine stärkere Einbindung gewünscht. Aber am Anfang hat Gino dann eben sehr häufig Metcalf gesucht, ist ja auch nun mal sein Wide Receiver 1. Am Ende kam nicht so viel bei raus. Stattdessen Metcalf sichtlich frustriert. Und das Ganze dann auch zu sehen während eines kurzen Calls mit Ryan Grubb. Ja, was hat er da gesagt? Habt ihr Lippen lesen können?
Nee.
Ich dachte, Henry möchte gar nicht mehr sprechen heute, ne?
Ja, ich weiß auch nicht. Also, ihr habt das mitgekriegt, oder? Es geistert doch da. Ich will dieses,
einfach nur den Podcast hören, bevor er da ist. Also.
Ja, früher auch schon so. Habt ihr die Rohdaten schon hochgeladen? Ich so, ja, wieso? Ja, dann höre ich schon mal. Folge noch gar nicht draußen, aber Henry hat sich das Ding schon aus der Cloud gesnackt.
Ja, ich bin ein Fan von unserem Podcast.
Ja, das ist auch sehr löblich.
In der Hashtag.
Nein, aber ich denke mal, die meisten, die jetzt zuhören, werden es gesehen haben, als die Offense vom Feld ging, hat Metcalf sich das Headset aufgesetzt und kurz mit Grubb gesprochen und ja, wurde dann relativ deutlich, dass ihm da irgendwas nicht passt.
Also, bei Twitter haben ja viele so geschrieben, von wegen, kannst du mal über die Sticks werfen lassen oder so. Mhm. Also, das war so ein bisschen das Lippengelese. Ich habe es jetzt nicht hinbekommen und ich finde, die Bilder, die Metcalf mit seiner Statur und wie er dann so in so einem Spiel da auch irgendwie wütend, die er da produziert, die sind natürlich dann auch immer so ein bisschen, weiß ich nicht, die werden dann auch ein bisschen aufgeblasen. Ne? Also ja, das ist halt einfach ganz normale Frustration im Spiel, solange da jetzt, also gab ja auch jetzt Szenen bei den Raiders, glaube ich, wo da den, Crosby war es, der einen Trainer geschubst hat oder so.
Echt?
Ja, solange wir da nicht sind, das wird für mich alles
im Wagen. Die Raiders sind so irrelevant, das kriege ich nicht mehr mit.
Er hat ja übrigens weit geworfen. Gino hat einen A-Dot von 8,5 gehabt in dem Spiel. Metcalf war irgendwie sehr unglücklich. Nicht nur wegen dieser Interception, aber auch dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit, als er ganz knapp nicht bounced ist und es dann keinen Touchdown gibt. Ich weiß nicht, über das nächste Play, das Field Goal, wo dann gekickt wird, müssen wir ja nicht reden über die Entscheidung.
Man muss aber über diesen Drive reden, weil das Time-Management war ganz schrecklich. Ja. Also man hat viel zu viel Zeit verlaufen lassen, hat sich so dann auch die Chance genommen am Ende, nachdem da die Pass-Interference gegen Fant gepfiffen wurde, hat man dadurch keine Chance mehr gehabt, irgendwie nochmal zu laufen, was von der 2-Yard-Linie sicherlich nicht ganz unwahrscheinlich gewesen wäre, mit Walker da einfach mal rein zu powern. Stattdessen musste man mehrmals werfen, um die Zeit dann anzuhalten bei der Incompletion. Und ja, daraus wurde dann eben dieser beinahe Touchdown.
Das war Angsthasen-Football.
Absolut, ja. Das war wirklich.
Man hatte wirklich Angst, dass die Niners dann nochmal scoren, weil man hatte, glaube ich, einen dritten und keine Ahnung, 8 oder sowas, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und hatte und dann Angst, die Niners nochmal den Ball zurückgeben zu müssen, aber.
Genau.
Ja.
Ja, das war dann schon ein bisschen schade. Da
weiß ich auch nicht, warum da Pete Carroll nicht für Touchdown gegangen ist.
Ja, hattest du das? Du hattest auch letztens irgendwie geschrieben, wann nimmt Carol seinen Hut oder so? Und dann hat ja direkt jemand dahinterher geschrieben, so, ja, warum denn? So und so, ist alles okay? Ach ja, Dolphins-Fans. Ja, die weiteren Receiver, Lockett, vier Receptions für 65 Yards, ein Touchdown, Lockett, also nach wie vor Anspielstation mit relativ vielen Air Yards und JSN dann eben eher für die kurzen Dinger. Hauptsächlich dann Anfang der zweiten Hälfte hatte er einen guten Stretch, wo er häufig angespielt wurde, aber am Ende eben nur 5 von 9, aber insgesamt natürlich sehr, sehr viele Targets für die Wide Receiver, aber kam nicht so viel Zählbares bei rum, leider. Ja, zu den Receiver noch was oder wollen wir zum herausragenden Running Game kommen? Aber ich muss ja sagen, Ken Walker mittlerweile absolute PPR-Maschine, ne? Also was der da gefangen hat, gerade so zum Ende hin, ganz, ganz stark. Aber am Boden war das auch ausbaufähig, oder?
Ja, ich glaube, das Run-Game insgesamt, ich glaube, Walker hatte minus 0,22 Expected Points pro Run. Charbonnet minus 0,04, etwas besser, aber die Walker-Runs waren schon sehr ineffizient, was ich jetzt nicht Walker in die Schuhe schieben möchte, ehrlich gesagt, sondern eher der Offensive Line, die da wirklich wenig Push erzeugen konnte, ne, an der Line of Scrimmage.
Ja, ich dachte, da kommt jetzt mal ein bisschen mehr hier. Ne? Ist doch nicht so viel zu Wort gekommen bis jetzt. Darum wollten wir jetzt hier so ein bisschen was zum Blocking-Scheme noch hören.
Ja, da bin ich natürlich der Guru in Sachen Blocking-Scheme. Deswegen habe ich da natürlich noch viel.
Darum sind wir ruhig und schweigen.
Nee, ich weiß nicht. Ich kann da nicht viel zu sagen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Also, ich habe das Gefühl gehabt, dass man so ein bisschen overcompensaten wollte, wie heißt das deutsche Wort?
Überkompensieren. Das gibt es tatsächlich genauso auch im Deutschen.
Weil man in den letzten Wochen wirklich zu viel, viel gepasst hat und dann hatte man irgendwie das Gefühl, man muss jetzt irgendwie ein bisschen mehr Läufe wieder aufs Tape bringen, so für die nächsten Spiele und hatte dann wirklich, obwohl die Läufe halt wirklich ineffizient waren, dann trotzdem immer wieder so First Downs verbrannt fast mit den wirklich schwachen Early Down Läufen von Walker und den paar Läufen von Charbonnet noch. Ziemlich unkreativ dann irgendwie viele Inside-Zone-Runs, die dann irgendwie wirklich nirgendwo großartig hingeführt haben.
Ja, selbst gegen leichte Boxes, ne? Also gerade wenn Warner dann da auf Patrouille stand, konntest du das Ding eigentlich von vornherein schon vergessen. Also durch die Mitte geht eigentlich kaum was. Also sowohl Bradford als auch Tomlinson und Connor Williams, das ist einfach, also die gesamte Interior O-Line ist aktuell wirklich Bodensatz der NFL, selbst, also auch Connor Williams, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, bislang echt so, nicht wirklich die Verstärkung, die man sich erhofft hatte. Also das ist,
die schwimmt so ein bisschen mit einfach, ne?
Also ja, also der lässt sich anstecken von der schlechten Leistung seiner Guards. Ich glaube, für die nächste Saison, für den nächsten Draft ist die Offensive Line, glaube ich, noch krasser als sonst die Baustelle Nummer 1. Also, wenn du mir jetzt sagst, keine Ahnung, man kriegt da irgendwie einen guten Guard an Position 19, 20, ja, warum nicht? Also, ist nicht schön, guck dir doch diesen Terrorhaufen an da. Also, irgendwas musst du da doch machen. Und man sieht ja auch, zu was für Preisen die Guards mittlerweile in der Free Agency gehen. Also, wahrscheinlich ist es mittlerweile gar nicht so verkehrt, da auch früh im Draft schon sich das Talent zu holen. Christian Haynes ja auch irgendwie nicht so, wenn er mal gespielt hat, hat ja häufiger mal Snaps bekommen jetzt, war auch nicht das Gelbe vom Ei.
Ja, vielleicht da ein paar Gedanken zu, also vielleicht hat Schneider da auch so ein bisschen, er hat ja gesagt, für ihn sind Guards momentan die überbezahltesten Positionen, vielleicht ist es aber auch eben nicht so. Vielleicht hätte man Damian Lewis, ne? Hätte man vielleicht auch zahlen sollen, weil ich finde, er hat halt da einen grundsoliden Job gemacht über 4 Jahre.
Ja.
Und
hat auch seine Schwankungen drin, finde ich. Also
ja,
ich
verstehe schon,
dass man ihn jetzt nicht unbedingt machen wollte. Vielleicht, wenn du jemanden gehabt hättest, der konstanter spielt, hätten sie vielleicht auch tiefer in die Tasche gegriffen.
Aber da ist ja wieder das Problem. Du findest ja auch keinen Ersatz für dann das gesparte Geld wieder. Also wir haben es wieder gespart, wir haben aber eigentlich nichts.
Das ist es eigentlich.
Und der zweite Gedanke dazu ist vielleicht, dass wir ja auch noch ein bisschen Deadcap rumschleppen und das vielleicht dann einfach auch hinten raus, also einfach alles so ein bisschen hinten rüberfällt, ne? Weil da vielleicht einfach ein bisschen Geld fehlt, wo mit den ganzen Altlasten, die wir ja auch losgeworden sind und vielleicht man da ja auch nächstes Jahr in der Free Agency vielleicht ein bisschen was macht.
Ja, aber nächstes, also ich hatte nur irgendwie eine Tabelle gesehen mit Capspace für nächstes Jahr. Da waren die Seahawks auch relativ weit unten angesiedelt. Also viel, viel kann man da nächstes Jahr auch
nicht
ausgehen.
Hier wird's nicht. Vielleicht kann man wieder ein bisschen umstrukturieren. Aber es, ich glaube, Adams und Dix zum Beispiel fallen ja dann komplett raus, meine ich, nächstes Jahr. Mhm. Also so weit habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht gedacht in Woche 6. Das war aber nur so.
Nee, das war nur eben, war nur ein kurzer Gedanke, weil
und dann
wir waren jetzt noch nicht bei den
Draft bin ich auch noch gar nicht. Also,
nee.
Ja. Es ist
vielleicht kurzes. Nee, sorry, mach.
Ja, es bleibt schwierig, es ist aber auch, also Titans beschreiben halt Event vielleicht noch, aber es sind auch so eine Szene, weiß nicht, da kommt Barner über den Motion in den Block, setzt die sind auch unsauber. Das sind halt wieder diese Sachen, wo ich meine, das lässt sich eigentlich ja auch so fixen. Das sind halt nochmal so, die Offensive Line blockt scheiße und der Mann in Motion, der dann als Vorblocker agiert und dann bestimmte Spiele aufnehmen soll, das funktioniert aber dann in dem Moment auch noch nicht, wobei ich Barner vielleicht eher eigentlich als sehr zuverlässigen Blocker sehe. Dann haben wir diese Screenplays angesprochen und so weiter. Das sind halt auch noch, das kommt noch on top. Wir haben wenig Talentlevel und haben dann noch diese Kacke, die wir uns halt zwischen den ansehen müssen.
Ja, also Seahawks Screenpässe waren aber auch, seit ich Fan bin, immer scheiße. Also ich weiß nicht.
Ja, das war ja früher auch dir, noch, Max.
Ja, früher diese Bubble Screens immer
die waren schlimm,
auf Baldwin. Ja. Wie hieß denn noch der OC damals?
Bevel?
Irgendwas mit, ja, Bevel. Das hat mich auch so
angeguckt. Super Bowl Offensive Coordinator, meinst du?
Ja, kann sein. Aber diese Bubble Screens auf Baldwin ohne Vorblocker oder mit einem Vorblocker, der dann irgendwie drei Defender blocken sollte, das war ganz schrecklich. Und mittlerweile, ja, also Screenpässe auf die Running Backs funktionieren auch relativ selten. Aber ja, Titans, du hattest es kurz angesprochen, das wollte ich nur eben kurz noch abhandeln, weil wir eh schon mitten in der O-Line sind. Noah Fant hier diesmal mit Abstand der prominenteste und produktivste Thailand, 6 von 6 für 63 Yards, guter Chainmover, wirkt für mich immer noch ein bisschen behäbig. Also, ich meine, so alt ist der ja eigentlich noch gar nicht, ne? Aber ich habe das Gefühl, ja, ich weiß
also. Entwickelt sich aber auch ein bisschen zum Noah Fant-Hater in dem Podcast, oder?
Nö, Hater würde ich nicht sagen.
Du hast mal gesagt, dass du ihn behäbig findest und ein bisschen
langsam. Ja, weil es ja auch sich nicht ändert, ne? Ich finde, man muss es dann auch mal wieder ansprechen, bis er sich dann auch mal bessert auf unseren Zuruf. Aber
ich glaube, das ist eher so ein Vibe-Ding mit Noah Fan. Ich glaube, er ist eigentlich nicht so.
Das kann sein, ja. Aber ich habe das Gefühl, der macht kaum Yards after Catch, weil der immer sehr schnell schon.
Ist ja auch ein Tight End.
Mensch. Und? Höchst ein Laporta oder so ein Kittel, die machen dann 100.000 Yards after Catch.
Ja, Laporta musste sich gestern aber auch ganz schön strecken, da, um dann noch irgendwie in die Endzone zu fliegen. Ne?
Ja, aber ich habe noch nie Fan so lange laufen. Ach doch, okay, dieser eine
Pass von Lock. Kann man inzwischen sagen, abgesehen von Fan, dass AJ Barner so langsam unser Tight End 2 ist?
Langsam?
Also ich finde es halt, so random. Ich finde es so random bei Barner, weil der in der Preseason so wirklich gar nichts gezeigt hat und irgendwie gefühlt Tight End Nummer 4 war auf dem Depth Chart und dann fängt die Regular Season an und auf einmal gibt man ihm dann jedes Spiel gefühlt so 2-3 Targets, wo er dann irgendwie jeweils dann 10-12 Yards macht auf 3 Targets.
Ich finde
ihn so ein bisschen
überrascht ein richtiger
irgendwie. Als würde man ihn dann irgendwie doch jetzt auf Tight End 2 sehen und ihn dann immer wieder mal so ein bisschen einsetzen.
Ja, ich meine, Pharaoh Brown, ne? Also, ja, ist okay.
Nee,
und ist Barner nicht okay. Ist aber. Und Barner ist halt einfach, der bringt da so eine geile Motivation immer rein. So. Also, gefühlt nach jedem Play, und selbst wenn er da nur irgendwie jemanden da ein Yard wegblockt, merkst du, dass der richtig hyped ist. Also, es macht zumindest Bock, ihm zuzugucken.
Ja, wenn gar nichts geht, sollen sie einfach im Run demnächst Barner und Bobo rechts an die Line klatschen. In schönen Bandschein sollten, müssen sie halt über die Titans und Wide Receiver laufen.
Absolut. Bobo auch tatsächlich zwei Targets direkt nacheinander gesehen, war dann ein Catch nur. Aber ja, der kriegt auch hin und wieder mal was zugeworfen.
Herr Bobo tut mir so ein bisschen leid, weil er wirklich alles fängt, was in seine Richtung geworfen wird und die anderen.
Nee, ich habe doch gerade gesagt, 1 von 2, Henry.
1 von 2, ja,
das ist offensichtlich nicht alles.
Aber der Message von Henry möchte ich bitte zustimmen.
Ja.
Er ist irgendwie ein kranker Motherfucker, ganz einfach. Der
ist ein kranker Motherfucker. Ist einfach ein Macher. Bobo ist einfach ein Macher.
Im Special Team, wie er da auch den Returner abgeräumt hat, einfach mega geiles Tackle.
Ja,
der knallt sich in jeden Block rein. Der ist meistens in den Contested Catches 3 Klassen besser als Metcalf.
Ja.
Ich hatte mir zum Beispiel in meinen Notizen hatte ich auch irgendwie geschrieben, fang Contested Catch oder Ziel 25, Metcalf dahinter. Das der Typ, der könnte jeden von uns hier 3-mal in den Boden stampfen und fängt halt nix.
Ja,
und Bobo knallt sich da rein. Ich weiß auch noch, ich glaube in der Rookie-Saison, wie er da einfach voll weggeschädelt wurde, aber der Ball war in den Händen, ne? Also.
Ja, das stimmt wohl.
Ja.
Ja, die Offensive Line, wir haben es ja eigentlich schon beim Laufspiel größtenteils abgehandelt, aber müssen auch noch über die Pass Protection sprechen. Stone Forsythe auf Right Tackle, wir hatten ihn zu Beginn der Saison immer noch mal so ein bisschen in Schutz genommen und fanden es eigentlich ganz okay, aber das gegen die 49ers war wirklich absolut bodenlos. Also 18 Pass-Block-Snaps hat Forsythe gespielt, bei 7 davon hat er einen Pressure zugelassen. Das war zwar meist Nick Bosa, das ist einer der Besten seiner Zunft, aber das war wirklich, also gefühlt aber jedes einzelne Play war Gino da irgendwie am Versuchen, aus der Pocket zu entkommen oder abzusteppen, weil alles um ihn herum zusammengebrochen ist.
Da würde ich gerne auch mal ein bisschen Kritik in Richtung Ryan Grubb üben wollen, weil ich da irgendwie so oft One-on-One Stone Forsythe gegen den wohl besten Edge-Rusher der NFL gesehen habe, wo ich so denke, wo ist denn da irgendwie so ein bisschen Unterstützung für Forsythe, weil ich meine, Forsythe ist so ziemlich der schlechteste Right Tackle der Liga in den ersten 6 Wochen gewesen. Bosa hat gestern 14 Pressures akkumuliert. Das sind die meisten Pressures in einem Spiel, ich glaube, innerhalb der letzten 4 Saisons oder so gewesen. Was einfach Wahnsinn ist, muss ich sagen. Und 11 davon kamen halt gegen Forsythe. Das ist halt schon krass.
Ja. Ich muss da einhaken. Es gab zwischenzeitlich Hilfe für Forsythe. Das, die erste Interception von Gino auf Lockett, also nicht Lockett, da wurde er sogar noch vom Tight End schön in die Mitte gechippt, dass er den eigentlich One-on-One hatte und innerhalb von einer Millisekunde gefühlt verliert Forsythe den Handfight und Bosa kommt durch und Gino muss dann unter Druck werfen. Also er wird nicht komplett alleine gelassen, aber man kann halt auch nicht das ganze Spiel ein Double-Team draufstellen. Sollte man vielleicht überlegen.
Nee, zumal du dann da halt irgendwie so einen Anthony Bradford hinstellst und ob das jetzt unbedingt so die große Hilfe ist, ist auch die Frage. Und ja, die Interior Offensive Line ist ja auch so bröckelig, sobald du da irgendwie wen rausnimmst, um Bosa zu blocken, kommen sie halt durch die Mitte durch. Auch wenn die Niners jetzt im Pass Rush ja sogar auch noch so ein bisschen ihre Probleme hatten, weil's da in der Tiefe hapert und sie da ein paar Verletzungssorgen hatten.
Ich denke mir halt zumindest so ein Chip-Block oder so mal bei ein paar Snaps von einem Running Back oder Tight End oder so mit dazu.
Ja, also als Knie springen da.
Also ist halt teilweise schon passiert, aber dann verliert man trotzdem, also dann ist dann danach, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Fant war oder Barner, der ist danach auf die Route gegangen und trotzdem hat Forsythe nicht mal irgendwie eine Hand ans Pad von Bosa bekommen und das ist dann halt einfach, also da kannst du auch nicht viel mehr machen, du kannst dann vielleicht nur 3 Leute irgendwie hinstellen. Also den Running Back auf die Seite stellen, noch ein Tight End, der chippt, auf der Route geht und dann den Running Back noch als Verstärker auf die Seite, aber dann limitierst du dich halt mit allem anderen, ne?
Gegen die Niners musst du halt auch eigentlich Howell spielen lassen, weil Bosas Motivation dann viel geringer ist, den Pass-Rush dann auch zu Ende zu bringen.
Ja, dafür bin ich hier heute Abend hingekommen.
So.
Also das geht immer. Ich finde es auch jedes Mal witzig, wenn die Memes kommen, ne? Irgendwie von wegen, Bosa spielt gegen einen schwarzen Quarterback und dann irgendwelche Videos, wie irgendeiner in dem Film voll abgeht oder weiß nicht, Speedy Gonzales oder ich habe da schon diverse harmlose Dinge gesehen, aber auch nicht so harmlose.
Ja, das kann kein Zufall sein. Ich habe noch nie ein Highlight-Play von Bosa gesehen, wie er einen weißen Quarterback so richtig kaputt macht. Also das, Zufall? Ich glaube nicht. Ja. Kommen wir zur Defensive und beginnen quasi auf der anderen Seite der Line. Defensive Line, ja, Druck auf Parity hielt sich in Grenzen. Tobi, du hast es angesprochen, wenn mal Druck da war, hat es dann leider auch geschafft, sich dem ganz gut zu entwinden. Aber ich fand es doch insgesamt ein bisschen enttäuschend, zumal Murphy und Hall ja beide gespielt haben. Draymond Jones, finde ich, ist jemand, der auch wirklich enttäuscht bislang. Den hat man ja dann auch auf Außen geschoben von dem er letzte Saison dann eher so ein Hybrid irgendwie Defensive Tackle, Defensive End gespielt hat, wird er jetzt als Outside Linebacker gelistet. Aber auch da teilweise wird er da von Titans dominiert und aus dem Spiel genommen bei Pass-Rush-Snaps. Das sieht alles echt mager aus. Und dass Enroso jetzt natürlich schon wieder auf IR gelandet ist, macht es nicht leichter. Aber ich hatte trotzdem gehofft, dass man so ein bisschen mehr Druck auf Purdy ausüben kann. Ja, das wäre jetzt für euch durchaus. Ich kann doch nicht immer direkt, wir sind doch jetzt schon eine Weile dabei. Ich finde durch meinen wie meine Stimme dann langsam runtergeht. Also merkt ihr doch eigentlich, dass ihr jetzt dran
seid. Ich krieg die Einsätze wohl schon mit, aber ich wollte Henry hier auch mal ein bisschen Raum geben, sich zu entfalten.
Hast du eben gesehen, dass er nichts sagt?
Henry hat einfach ein Mitteilungsbedürfnis eigentlich, was sehr groß ist. Also auch bei Twitter oder auch die, ich will jetzt nicht sagen, aber die obszönen Instagram-Stories, die man so sieht. Und dann möchte ich Henry auch diesen Raum hier geben, dass er sich hier die Bühne bauen.
Ich muss mich kurz entschuldigen, ich musste kurz mein Ladekabel
Henry gerade holen. Henry baut sich gerade was ganz anderes.
Nee, ich musste gerade wirklich mein Ladekabel holen, weil sonst könnte ich hier nicht weiter podcasten. Deswegen habe ich gerade, als du das gesagt hast, bin ich eingestiegen, als du gerade dann runtergegangen bist mit der Stimme, weil ich wusste nicht, wo du gerade warst.
Der baut sich einen Graham und Jones eine Pfeife zum Rauchen.
Nee, aber ich glaube, es ging ja um die Defensive Line und mein Tag dazu wäre vielleicht noch, ich stimme bei Draymond Jones grundsätzlich zu. Der Einzige, der da irgendwie jede Woche verlässlich Druck macht, ist irgendwie Leonard Williams für mich. Boye Mafe noch, der aber, glaube ich, auch noch ein bisschen angeschlagen war. Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, weil ich habe jetzt die Pressure Rates nicht angeguckt in dem Spiel, aber ich muss auch sagen, dass der Pressure schon immer wieder gut da war, aber dann Brock Purdy halt auch die Pocket ziemlich gut gemanagt hat und viele Sacks dann noch verhindern konnte durch sein halt relativ solides Pocket-Management. Deswegen, ja, ich weiß jetzt nicht, habt ihr das zufällig gerade vor euch, die Pressure Rates von der Defensive Line oder der Seahawks Defense auf Purdy vielleicht?
Ich leider nicht, nein. Aber
dafür müsste man sich ja vorbereiten.
Wow.
Ja. Ich finde es auch schön, dass wir unter Defensive Line steht Linebacker. ist einfach ein so ein Punkt, aber steht nichts drin.
Also Draymond Jones.
Was sagst du zu den Linebackern?
Draymond Jones ist, glaube ich, auch noch Thema Altlast, den wir ja auch loswerden können, glaube ich, nächstes Jahr, was wir wahrscheinlich auch sollten, bringt uns nicht viel. Ja, wollen wir mit Linebacker überhaupt sprechen?
War das nicht teuerstes Free Agent Signing des Seahawks?
Kann gut sein, ja.
Glaube,
ne? Dann schneide einmal
bis zur letzten Saison schon und dann kam, ich weiß nicht, ob Leonard Williams als Free Agent Signing zählt, aber der war teurer.
Ja. Der war ein Trade, das war kein.
Ja, aber die Verlängerung dann quasi, er wurde ja Free Agent.
Ja, nein, das.
Und das Boye Mafe angeschlagen ist, würde okay. Ich gerne auch nochmal irgendwie. Würde ich gerne auch nochmal irgendwie entkräften, weil der bei dem einen.
Nein, Pursuit, das ist schon richtig. Also da darf man ihm jetzt auch nicht zu viel zumuten.
Also bei diesem Pursuit, den er da hatte, bei dem einen Touchdown, wo er fast noch Samuel eingeholt hat als. Den Schritt machst du nicht, wenn du angeschlagen bist, glaube ich.
Ja, fair.
Fair.
Das wäre es noch gewesen, wenn sie noch gekriegt hätte. Aber ja. Linebacker, ja, was soll man sagen? Also die Laufverteidigung, war mal wieder grausig, waren also einige Tackles auch verpasst, aber auch das ist natürlich nicht nur ein Linebacker-Ding, sondern fängt in der D-Line an. Da freue ich mich dann auch sehr, dass Byron Murphy hoffentlich wieder spielen kann gegen die Falcons, denn Bijan Robinson hat sich direkt kurz vor dem Spiel gegen die Seahawks dazu entschieden, jetzt doch mal ein vernünftiger Running Back zu sein. Von daher kann das auch ganz witzig werden. Und ja, also ich glaube, die Linebacker kriegen ein bisschen zu viel Shit ab. Also gerade Jerome Baker hat sich da, glaube ich, auch gut übers Feld bewegt. Ich habe irgendwie einen Tweet von Corbin Smith gesehen, der sich das Ganze auch nochmal ein bisschen genauer angeschaut hatte. Und das sah größtenteils eigentlich ganz okay aus. Aber ja, es sind dann immer so einzelne Situationen, die dann die Gesamtsicht auf diese Positionsgruppe dann ein bisschen madig machen, plus dann diese ganzen Rushing Yards, die sie zugelassen haben. Aber ja, das sind dann oftmals eben so Einzelsituationen.
Ja, ich finde die Kritik auch zu stark an Linebackern. Also die One-Fits der gesamten Verteidigung passen so nicht. Ich glaube, wodurch Baker so ein bisschen in die Schusslinie kam, war dann dieser lange Run am Ende, der dann das Spiel eigentlich entschieden hat, wo er dann Grando war. Naja, ich bin so durcheinander mit den ganzen Running Backs gekommen. War doch Grando bei, der dann noch vor der.
Ja, ich merke mir noch nicht den Namen von einem Third String Running Back.
Solltest du als passionierter Fantasy-Spieler aber eigentlich machen?
Ja, ich habe mir diesen Taylor, habe ich da irgendwo auf dem.
Und auf der Bank. Die Szene ging auch ein bisschen so bei Social Media rum, da sah er eigentlich gut aus, wobei ich gar nicht weiß, ob es wirklich seine Zuständigkeit war, diese Lücke zu haben. Das ist halt dann einfach undiszipliniert in der Defense, die Sachen, wo ich meine, die man eigentlich fixen könnte, wo man jetzt nicht wirklich viel Talent braucht, sondern vielleicht nur ein bisschen Grips oder Coaching, wie auch immer. Deswegen Kritik an den Linebackern auch ein bisschen zu groß. Auch Tyrese Knight gegen die Lions beispielsweise hatte ich ein bisschen Tape geguckt. Hat das dafür, dass er ein Rookie ist, auch schon sehr gut gemacht. Ist auch dazu ein sichererer Tackler, was vielleicht dann eine Überlegung gegen die Falcons sein sollte. Weil Tackling ist auch wieder weiterhin ziemlich schlecht. Das war am Anfang der Saison besser. Egal, ob die Offensiven da viel schlechter waren. Man ist da, man hat also dieses Umschwärmen der, des Ballträgers sehe ich so im Moment nicht mehr. Also da war man mal, auch wenn man einen Tackle dann daneben war, waren einfach 3-4 Leute direkt dran und haben es dann gelöst. Ist im Moment nicht so der Fall. Vielleicht auch da nochmal ein bisschen nachschärfen.
Ja. Ja, Secondary. Die Cornerbacks, muss man ja sagen, waren stark angeschlagen. Rick Woolen von vornherein nicht dabei. Trey Brown und Artie Burns dann während des Spiels auch noch rausgegangen. Ich finde, dafür ging es eigentlich. Also so die klassischen Receiver der 49ers, also insgesamt insbesondere Juwan Jennings und Brandon Ayuk waren relativ ruhig und einigermaßen gut abgemeldet. Witherspoon dann auch stark in der Mitte auf jeden Fall. Ja, Pritchett hat gespielt. Das war soweit, ja, war in Ordnung. Also die Secondary, zumindest die Cornerbacks, ja, also hätte man Schlimmeres erwarten können, sagen wir mal so.
Ja.
Ging halt vieles über Kittle vor allen Dingen und dann dieser eine lange Ball auf Samuel, wo Love ja ziemlich Mist gemacht hat.
Das aber ist
da
es, auch ja.
die Frage,
ja.
wer hätte da eigentlich stehen sollen, ne?
Also wir wurden viel stärker gegen unsere Safeties attackiert und haben da viel mehr Big Plays zugelassen.
Ja, aber das Ding, aber Love hat zwar das Tackle da verpasst, aber da hätte ja jemand stehen müssen. Also
ja, vor allem, weil Boye Mafe da ja quasi nach in die Zone droppt, in diese Underneath Zone. Wo ich mir so denke, was war da der Coverage-Plan und da gab es dann einen Coverage-Pass? Ich weiß es nicht, weil das sah sehr komisch aus auf jeden Fall, weil Julian Love da ziemlich viel Raum verteidigen muss gegen einen Receiver, der da quasi auf ihn zuläuft und keine Ahnung, Love kommt ja aus seiner, ich weiß nicht, ob er aus der Deep-Intermediate-Zone kam oder ob er schon links stand, aber es war schon ein schwieriger Job, glaube ich, da den Ball überhaupt zu verteidigen. Wenngleich man ihm vorwerfen muss, dass er sich da halt schon ziemlich stark verschätzt hat. Also wenn er da so reingeht auf den Pick 6 quasi oder was er da gemacht hat, dann muss er das Play halt auch machen und kann da halt nicht komplett vorbeispringen. So. Wenn nicht, muss es halt konservativer spielen, den Catch zulassen, aber dann das Tackle machen. Ne?
Also ich hätte es schon auch gemacht wie Love. Also ich hätte schon richtig Bock gehabt, da richtig rein zu krachen. Gerade auch, weil Samuel sich ja in dem Moment gar nicht zu ihm dreht, sondern um den Ball zu fangen, hatte er ja sich Richtung Purdy gedreht. Und wenn Love da irgendwie, ich verstehe auch nicht, wie man da so blind vorbeischießen kann. Also das war ja wirklich freie Bahn. Und Samuel hat noch nicht mal die Chance gehabt, ihm irgendwie auszuweichen, sondern also eigentlich.
War komisch.
Ja. Ich habe auch getweetet, wenn Cam Chancellor noch spielen würde, dann wäre Samuel jetzt tot. Also den hätte er ja sowas von weggeschossen. Das wäre so ein Vernon Davis-Tackle gewesen. Ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern.
So alt sind wir jetzt schon noch nicht.
Die Flagge hätte ich mit Kusshand aber genommen, wenn er den einmal so richtig. Ja, dann haben wir richtig reingescheppert werden.
Oder will, aber ja. Wenn er ihn töten will, dann muss er ihn treffen. Ne? Also,
ja,
eben. Ich verstehe ja, ich glaube, das ist so eine Situation, die wünscht sich jeder Verteidiger im Spiel. Ne?
Eigentlich
richtig
schon,
freien also, Schuss auf den
Verteidiger. Ja, Tobi, da kannst du auch ein Lied von singen, ne? wenn gegnerische Verteidiger mal ein bisschen durchdrehen.
Ja, das sind eher dämliche Special-Teamer. Ja, dann auch so. Noch einfach in den Rücken, ohne dass man was sieht. Also, es geht auch noch ganz anders. Ja, die wollen halt so einen Hühn wie mich dann auch mal niederschrecken. Ne? Also, ist ja
wie sagte, ich glaube, das war in irgendeinem Star Wars Battlefront-Spiel dann auch immer so, je größer sie sind, desto tiefer fallen sie.
Das kann ich leider bestätigen.
Richtig nischig gerade. Aber vielleicht kann es ja jemand.
Ich muss auch sagen,
Ich habe hier gerade in unserem Dokument, wollte ich Draymond anklicken und er schlägt mir Drehmoment vor als Alternative. Sorry, ja.
Ich wollte nur kurz sagen, nochmal zu Devon Witherspoon, der lässt ja eigentlich Woche für Woche fast nichts zu, aber tritt halt kaum in Erscheinung.
Ja.
Also es
ja, ich ist meine, sehr so ein Ball auf ihn geworfen, ne? Laut ja. PFF hat wurde einmal angeworfen, der kam dann auch an, aber für 3 Yards. So, und das war's.
Also er spielt wirklich eine super Saison bisher, finde ich. Wollte ich nur mal kurz anmerken. So, auch gegen die Niners hat er eigentlich nichts zugelassen, großartig. Ich glaube mal irgendwie gesehen auch den Stat irgendwie Yards pro Coverage Snap. Da ist er, glaube ich, der beste Corner der Liga bislang.
Ja, man nimmt
aber das geht irgendwie total unter, weil die Seahawks overall halt überhaupt nicht gut performt. Naja.
Das ist ja auch immer so bei Cornerbacks, die jetzt nicht gerade in Erscheinung treten durch krasse Interception-Zahlen oder irgendwie andere Highlight-Plays, dass es ganz schwierig ist, für die irgendwie so Awards zu gewinnen, wie Rookie of the Year oder Defensive Player of the Year, weil sie einfach so unscheinbar sind. Weil ein guter Cornerback wird ja gar nicht angeworfen, weil er halt immer gut den Offensivspieler deckt. Und das scheint bei Witherspoon ja der Fall zu sein. Ich meine, Tobi, du hast ja noch mal ins Tape geschaut. Du hast doch sicherlich auch mal Witherspoon im Auge gehabt. Oder wie schaut es da aus?
Einen Moment, ich habe gerade einen Krampf, wirklich.
Was ist denn los mit euch? Der eine, der holt sein Ladekabel.
Heute ist echt die schlechteste Performance.
Und Mann.
Ja, tut mir wirklich leid. Ich habe einen Krampf im Oberschenkel.
Er wollte echt ein Downgame für die letzten 3 Wochen.
Zu Witherspoon wollte ich noch was, aber zu Witherspoon habe ich nichts gesehen. Ich kann euch den Grund sagen. Es gab am Sonntag 4 Tage nach dem Spiel gefühlt kein All-22, deswegen Coverage konnte ich nicht so richtig gucken.
Ah, okay, du hast das normal nochmal, also du hast das Spiel
nochmal
geschaut. Ah, ja, okay.
Das war natürlich wieder Weltklasse von The Zone, danke dafür. Dafür richtig gerne Geld. Ja.
Wir hatten sie gerade noch gelobt irgendwie, ne? Weil die,
ja,
vor ein paar Wochen sehr, 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 ja, genau, weil sie ein paar Wochen sehr schnell waren, aber.
Jetzt sind sie sehr scheiße.
Scheinbar gilt das nicht für Thursday Night. Ja. Ansonsten zu Jenkins, da muss man, glaube ich, ein bisschen kritisch drauf schauen, der sehr stark in die Saison gestartet ist und dann aber relativ schnell auch abgefallen ist. Also diesmal schon wieder 5 von 5 Bällen auf Jenkins kamen an, in Coverage gegen Kittle. Ich habe hier Bosa geschrieben, genau, Coverage gegen Bosa, Max, alles klar. Gegen Kittle dann auch den Touchdown zugelassen, auch gegen den Lauf sah er nicht besonders gut aus, also irgendwie ist da so ein bisschen der Wurm drin oder ja, er wird einfach stärker exposed als noch zu Beginn. Aber eine weitere ausgemachte Schwachstelle.
Ja, also die Safeties und die Linebacker waren halt die Zone, die attackiert wurde, nicht so wirklich die Outside Cornerbacks des Seahawks.
Ja. Gut, dann, wir haben es letztes Mal tatsächlich vergessen, Special Teams wollen wir nicht unerwähnt lassen.
Sehr gerne.
Tobi, tob dich aus.
Special Teams Ecke, schon fast eine Rubrik, wenn man so will.
Können wir so einen Jingle für machen.
Das wäre schön, ja.
Warte.
Tobis Special Teams Ecke, präsentiert von Bitburger, eine Perle der Natur.
Das gefällt mir sehr gut.
Bro, das war sehr gut.
Fangen wir mal das Positive an. Michael Dixon weiter ohne Zweifel. Die Panzer habe ich mir ein paar Mal öfter angeguckt. Ich werde es nie nachahmen können. Aber sehr geil.
Wäre auch schlecht. Also, dann bräuchten wir nicht so viel für.
Ich würde dann das Gleiche verlangen. Also ich bin ja eine Fachkraft. Meinst du, ich verkaufe mir unter Wert?
Ja,
so. Dann, was machen Chenault und Williams beim zweiten Kickoff-Return eigentlich beruflich? Da war ja dann die Absprache hin und her, der Ball flog irgendwie dann zurück, nimm du ihn, und irgendwie, ja, es sah irgendwie als ein bisschen scheiße aus.
Nimm ihn, ich hab ihn sicher.
Ja, genau so. Der Muff Punt durch die Williams war es dann auch wieder. Ich glaube, da haben wir ja Glück gehabt, ne, weil das ja dann nicht overturned wurde. Weiß ich auch nicht.
Das war, glaube ich, kurz vor dem Drive, also das war der Drive, wo dann kurz darauf Chino die Interception in Richtung Metcalf geworfen hat.
Das war
diese Chance hätten wir eigentlich gar nicht kriegen dürfen auf diesen Ausgleich, weil das war eigentlich wirklich eine krasse Fehlentscheidung war.
Erstmal das,
und alle Niner-Fans auf Twitter auch komplett ausgerastet sind, verständlicherweise.
Wäre ich auch. Es wäre schon witzig gewesen, wenn wir das gewonnen hätten. Wegen so
es wäre witzig gewesen.
Aber das sah auf jeden Fall auch schon wieder mega scheiße aus, also sehr unbeholfen, keine Ahnung. Also die Williams wurde so ein bisschen angepriesen als super schneller Returner und so weiter. Die Explosivität sehe ich auch gar nicht bisher. Und dazu ist er, finde ich, dauernd einfach ein Unruhefaktor, ein Unsicherheitsfaktor in Special Teams. Also, ja, gefällt mir irgendwie gar nicht. Dann Nummer 23, ich weiß gerade leider gar nicht, welcher Spieler es ist, mit seinem Movement beim Kickoff, wo ich mir denke, also so schwer ist es jetzt auch nicht zu warten, bis der Returner hinten startet. Also, richtig.
Ist das nicht Burns? Burns nicht 23?
Das war einfach ein richtiger Trottelmoment. Ich will jetzt hier nur kurz fertig werden. Und wir schließen dann aber, wir machen ja das Feedback-Sandwich nochmal mit was Guten. Also der Kickoff-Return von Laviska Shenault, 97 Yards, sehr sehenswert, lässt einen aussteigen, hat dann, ich glaube, die Seahawks, da habe ich was zugesehen, dass unser Special Teams Coordinator die einen Spieler immer ungeblockt lässt in der Mitte, weil wenn man den dann quasi aussteigen lassen kann, man dann die anderen Blocks hat, hat er diesmal einmal geklappt. Und damit reiht er sich in die Riege ein, dieser illustren Riege der Kickoff-Returner.
Ist damit der einzige Kickoff-Returner dieses Jahr.
Nach DJ Dallas von den Arizona Cardinals, der Wunder war auch damals in der Historie der NFL, ersten Kickoff-Return-Touchdown unter den neuen Regeln gemacht hat, was mir unfassbar gut gefallen hat.
Mit 3,5 km/h.
Und der Kickoff-Return von Shenault war jetzt der erste Kickoff-Return-Touchdown der Seahawks nach Travis Homer in 2021, der einen Kick recovered hat. Also, das ist hier.
Das ist hier
der sogenannte.
Das ist richtig fett.
Das ist der Doppelwumms. Das ist der richtige Doppelwumms für Max Trending am Ende nochmal.
Aber wer war jetzt nochmal der Spieler? War das jetzt auch die Williams, der den einen Kick-Return gefumpelt hat? Wisst ihr das?
Ja, selbstverständlich.
Ja, ja. Das war die Williams auch. Also, der hat den Muff Punt gehabt und den Kickoff.
Nee, das war Shenault hat auch einen gemufft.
Ja. Also das war direkt nach dem Touchdown von in Richtung Julian Love, dieses Big Play, haben die Seahawks ja einen Kick-Return gehabt und dann direkt gefumbled und dann haben die Niners rausgemacht. Das war aber Shenault. Genau, ne?
Und dann hat er irgendwer getweetet, so damit ist Shenault jetzt bei +4 Punkten, weil er vorher die 3 Punkte schon verschuldet hatte durch sein Fumble, wo dann zum Glück nur ein Field Goal draus wurde, weil die Niners ja auch wirklich diese Saison sehr gut darin sind, Red Zone Opportunities dann nur in Field Goals umzuwandeln. Aber
ich fand's schon witzig über das ganze Spiel gesehen, wie nervös die Niners-Fans nach den letzten Wochen waren, ne? Also selbst als es dann 23-3 stand, da hätte man bei manchen Niners-Fans noch vermuten können, dass die wirklich richtig, richtig Schiss haben, dass die dann noch aus der Hand geben, so.
Ja.
Lars Giebenklau, wie geht's dir eigentlich?
Man kann es ein bisschen verstehen, aber gleichzeitig waren wir ja auch so sicher, dass die Seahawks es nicht schaffen werden. Also das prallte dann so aufeinander.
Ja, ne? Der
so
Kontrast, von,
ja. Ja, so, oh Gott, wir verkacken das auch. Nein, keine Sorge, wir sind schlechter. So.
Ja.
Das ist schon ganz witzig, ja. Gut, das war's dann. Ich hoffe, trotz einiger unprofessionellen Pausen, die wir hier drin haben und einige nicht ganz so vorbereiteten Segmente, habt ihr einen guten Überblick bekommen über dieses Spiel. Und vielleicht so als kleines Fazit, haben wir ja letztes Mal auch noch gemacht. Tobi, bleibst du nach wie vor optimistisch? Glaubst du, das sind jetzt 3 Spiele einfach kleine Ausreißer der Defense?
Ich lasse mir das hier nie auf Glatteis führen, ne?
Ignorierst du jetzt einfach, oder was?
Ja, sicher, klar. Habe ich von Olaf Scholz gelernt.
Ich erinnere mich nicht.
Ich erinnere mich einfach nicht.
Ja. Nee. Was ist das? Nee, das kenne ich nicht. Ich gebe Gas.
Nee, also ich muss einfach kurz seriös jetzt zu bleiben. Also
natürlich.
Wie gesagt, ich finde, die Fehler, die ich gesehen habe, teilweise sind die trainertechnisch zu beheben. Wir werden keine Defense mehr sehen wahrscheinlich in diesem Jahr, und wenn, würde es mich sehr wundern. Wir hatten ja, glaube ich, auch mal, war es nicht einmal so ein Accountability-Meeting mit Campbell damals und danach auf einmal.
Oh.
Das war doch mal schöne Zeit und danach lief es ja auch kurzzeitig. Ich traue es Mike McDonald aber zu, da zumindest die Defense mal auf ein bisschen besseres Niveau zu heben als aktuell. Und die Saisonprognose bleibt trotzdem immer noch bestehen, wenn du darauf auch noch hinaus wollen würdest. Ich denke immer noch, dass man da um die Wildcard spielen kann. Also, klar, wenn wir jetzt die nächsten 2-3 Wochen auch noch verlieren, dann ist es halt einfach eine Rookie-Saison für den Headcoach. Dann ist es leider so. Aber nee, ich bleib erstmal noch vorsichtig optimistisch. Ich bin jetzt nicht wirklich, ich bin jetzt nicht niedergeschlagen. Also ich sag mal so, gegen die Lions kann man verlieren, gegen die 49ers kann man verlieren, auch wenn man es vielleicht, gegen die 49ers hätte man vielleicht eher was holen können. Und das Spiel, was mich eigentlich mit einer 4-2, wenn man gegen die Giants gewinnt, wäre ich immer noch voll zufrieden. Ich glaube, das ist auch wirklich dieser größte Kipppunkt der Stimmung innerhalb der Fanbase, würde ich sagen.
Ja. Scheiß Lions-Spiel. Ja, also das Lions-Spiel, das war schon nochmal eine andere Qualität an Peinlichkeit, ja.
Ja, ich vertraue auch weiterhin dem Coaching-Stuff. Mike McDonald so. Und bin da weiterhin optimistisch, dass man die Probleme, die man hat, das sind, glaube ich, Fehler, die man beheben kann, dass man die abstellen kann. Ich glaube, unsere First-Down-Defense, die ist wirklich grottenschlecht. Ich habe heute immer gesehen, ich glaube, Nummer 32 nach Expected Points. In den späteren Downs sind wir tatsächlich ein bisschen stärker, wenn wir das irgendwie gefixt kriegen. Vielleicht liegt das auch an der schlechten Laufverteidigung an den Early Downs, aber wenn wir das gefixt kriegen und die Early Downs gewinnen, dann glaube ich, kann sich die Defense, glaube ich, nochmal ein bisschen verbessern. Deswegen, ich glaube, das ist fixable in der Defense, auch wenn wir keine Top-Unit haben werden dieser Saison. Aber so Richtung Durchschnitt halte ich trotzdem weiterhin für möglich. Was die Offense angeht, schwierig, weil ich sehe da halt nicht, wie wir die Pass-Protection irgendwie in dieser Saison noch gefixt bekommen, weil ich weiß nicht, ich glaube irgendwie nicht daran, dass Abe Lucas dann noch irgendwie zurückkommt dieses Jahr, also ich rechne damit jetzt irgendwie nicht. Und sonst sind wir halt jetzt mit unserem dritten Tackle dann, ja, das ist der schlechteste Right Tackle der Liga wahrscheinlich, sind wir da auf ihn quasi aus und müssen damit jetzt irgendwie zurechtkommen. Das Guard-Play, ich würde echt mal gerne wissen, wer jetzt diesen Right-Guard-Spot gewinnt und ob man sich da mal für einen entscheiden kann, weil irgendwie, glaube ich, die Konstanz ist dann vielleicht doch noch wichtiger, als irgendwie 2, 3, 4 Mal im Spiel das Ganze zu rotieren. Keine Ahnung, ob das was bringen kann. Aber ja, ich bin nach den ersten 3 Wochen sehr optimistisch gewesen, was die Saison angeht. Jetzt bin ich irgendwie so wieder ein bisschen zurück auf dem Boden der Tatsachen und ja, glaube schon, dass wir irgendwie in Richtung Playoffs was machen können, aber ich glaube nicht, dass wir dann weit kommen werden in dieser Saison.
Ja, das sowieso nicht. Ja. Gut, dann sind wir mit einigermaßen versöhnlichen Worten rausgegangen. Wir bedanken uns natürlich wie immer fürs Zuhören. In dieser Woche gibt es natürlich auch noch eine Preview zum Spiel der Seahawks gegen die Falcons. Das Ganze wird übertragen, auch auf RTL Plus. Also für alle Trash-TV-Enjoyer wie mich, das RTL Plus-Abo lohnt sich dann gleich doppelt. Und die Seahawks haben die Möglichkeit, gegen Kirk Cousins und Co. zurückzuschlagen. Wir verabschieden uns hier heute wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.